So this song that we sang is very meaningful.
Dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, ist sehr bedeutungsvoll. Spricht über das Anliegen der Priesterschaft, über das wir gerade gehört haben. Und es spricht auch darüber, dass wir die Armee von Jesus Christus, dem König, sind. Und wenn ihr auf den Titel heute Morgen schaut, Zion, Gottes himmlische Armee zur Rückeroberung der Erde. Als ich jetzt während der Konferenz über das Wort nachgedacht habe, dachte ich, was für ein positives Wort über Zion. Es ist das Reich Gottes, voller Gerechtigkeit und Friede. Wir haben dort den großen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Und als die Brüder gestern mitgeteilt haben, über Zion, den heiligen Berg Gottes. Es war sehr wunderbar. Viel schöner als der Zion-Nationalpark in den USA. Der ist zwar wunderschön, aber nicht schön genug. Wenn du dir diese Beschreibung des heiligen Berges Gottes anschaust, wie positiv, wie wunderbar. Und dann war es heute Morgen sehr gut zu sehen, dass Gott diesen heiligen Ort haben möchte, und dafür braucht er uns alle, dass wir wachsen und qualifiziert werden, Könige und Priester zu sein. Und ich bin froh, dass Gott so barmherzig war, uns das Anliegen der Priesterschaft zu zeigen, damit wir nicht nur Einwohner, sondern Könige sind im kommenden Reich. Es ist der Zustand von uns Menschen, der uns qualifiziert, Könige zu sein. George hat die Namen der Opfer erwähnt. Ich möchte euch das Ergebnis von den Opfern sagen. Das Brandopfer führt zu Gehorsam. Eins mit Jesus Christus, dem König, und dem Plan Gottes zu sein. Wir brauchen das, denn wir sind von Natur aus rebellisch. Und selbst wenn wir ein Verlangen haben, Gott zu dienen, dienen wir doch in unserem natürlichen Menschen. Deswegen brauchen wir Christi vollkommene Menschlichkeit, das Speiseopfer. Und wir müssen mit Gott und Menschen versöhnt werden, damit es Friede gibt. Das ist das Friedensopfer. Und weil wir noch mit diesem Fleisch zu tun haben, brauchen wir das Sündopfer, unsere fleischliche Natur zu überwinden. Und das Übertretungsopfer, wenn wir mal sündigen. Gott hat uns diese Opfer gegeben, um uns zum Königtum zu bringen, wonach der Herr verlangt, dass wir es erreichen. So, all das ist so positiv. Wir müssen euch aber auch sagen, dass wir alle heute im Krieg sind. Erkennt ihr oder erkennst du, dass du heute im Krieg bist? Vielleicht mag jemand sagen, warum sagst du, dass wir im Krieg sind? Ich habe eine schöne Familie, schönes Haus, guten Job. Ich sehe kein Kanonenfeuer hier in der Nachbarschaft. Es gibt keine großen Probleme in den Gemeinden. Hast du darüber nachgedacht, dass wir wirklich im Krieg sind? Niemand redet gerne über Krieg. Ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen und habe das wirklich verfolgt. Ich habe mir wirklich angeschaut, was sind die Strategien, was sind die Taktiken, was sind die Waffen, wie können wir diesen Kalten Krieg gewinnen? Und die Leute haben mich immer gefragt, warum redest du so viel darüber? Warum denkst du so viel darüber nach? Und ich weiß auch nicht, warum ich mich damals dafür interessiert habe. Und die eine Sache, die ich immer höre, manchmal, wenn wir solche Veranstaltungen haben, dann fliegt das Militär manchmal in gewissen Formationen drüber. Und manchmal werde ich gefragt, warum sind die Amerikaner so stolz auf ihr Militär? Warum war das Militär immer so wichtig? Es gab diese Redewendung, Frieden durch Stärke. Um Frieden zu haben, brauchen wir Stärke. Und für Gott, um diesen wunderbaren Plan zu erfüllen, sein Reich auf die Erde zu bringen, da tobt der Krieg aller Kriege. Denk nicht, dass das Gemeindeleben einfach nur Versammlungen sind und Genuss. Es gibt einen Krieg, der hier vor sich geht. Wenn wir uns Matthäus 11, Vers 12 anschauen, von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt, er sagt, hat das Reich der Himmel Ruhe und Frieden. Steht das hier? Es leidet Gewalt. Das Reich der Himmel leidet Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. So, der Herr warnt uns schon. Um das Reich der Himmel zu erreichen, gibt es eine Schlacht, die es tobt. Und als Petrus die Gemeinde gesehen hat, Matthäus 16, Vers 18, was sagt Jesus zu Petrus? Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Deshalb hoffe ich, Geschwister, dass wir alle erkennen, dass hier eine Schlacht vor sich geht. Ein Kampf. Ein Kampf darum, dass Zion aufgebaut wird. Und es ist ein Kampf, um diese Erde zurückzuerobern. Und wie George mit uns gelesen hat in 1. Mose 1, 26, dort steht, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, um zu herrschen über die Fische im Meer und die Tiere und so weiter. Und das Kernwort hier war Herrschaft. Herrschaft. Weil es darum geht, die Erde zurückzuerobern. Gottes Plan besteht darin, dass der Mensch herrscht auf Erden. Und das heißt, es gibt einen Krieg. Diese Seifenblase, in der wir leben, muss platzen. Wir leben wirklich in einer Blase oft und wir sehen diesen Kampf nicht. Und wie viele von uns haben jemals auch im Militär im Krieg gedient? Ich kenne nur einen einzigen Kriegsveteran. Unser Bruder Charles. Wenn du mit ihm redest, mit unserem Bruder Charles, dann kriegst du ein Gespür dafür, was es heißt, ein Soldat zu sein. Es ist nicht so einfach. Denn wir alle wurden immer beschützt von dem Militär und all denen, die dort gedient haben. Wie viele von uns mussten die Grundausbildung machen im Militär? Ein paar. Also habt ihr ein bisschen eine Vorstellung davon, was es benötigt, um zu kämpfen? Und wer von uns hat diese Vorstellung, was es bedeutet? Ich glaube, das meiste, was wir kennen, ist einfach Wettbewerb. Wenn du in einem Baseballteam bist, BJ, was ist das Ziel? Es geht darum zu gewinnen.
Exactly. Then say it. Winning. The goal in sports is
das Ziel to win. Beim Sport ist es zu gewinnen.
Not just to win at the city level, but the regional level.
Und dann sogar aufzusteigen, bis hin zur Weltmeisterschaft. Man möchte der Beste der Welt sein. Jede Mannschaft im Sport möchte die Beste sein. Aber haben wir diese Vorstellung, dieses Bewusstsein? Viele Eltern verwässern heute den Wettbewerb. Sagen, es ist nicht wichtig, dass du Erster bist. Die Einstellung, die man hatte, als ich aufgewachsen bin, war erster Platz oder gar nichts. Heute ist die Einstellung, ach, das ist zu viel verlangt. Aber im Krieg gibt es keinen zweiten Platz. Und genau mit so etwas sind wir heute konfrontiert. Ich weiß nicht, wie ich euch sonst dieses Bewusstsein geben soll, dass ihr erkennt, dass wir im Krieg sind. Und als George über Nehemia gesprochen hat, da haben sie die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut. Denkt ihr, dass sie eine friedliche Umgebung hatten, um in Ruhe die Mauer wieder aufzubauen? Was glaubt ihr? Nein. Es gab Widerstand. Wenn ihr Nehemia 4 liest zum Beispiel, ab Vers 15, ich lese es jetzt nicht, aber ich fasse es kurz zusammen. In einer Hand hatten sie etwas zum Bauen. Und in der anderen Hand hatten sie ein Schwert, um zu kämpfen. Die eine Hälfte hat am Werk gearbeitet, die andere hat bewacht, um jederzeit einen Angriff auf die Stadt abwehren zu können. Haben wir dieses Bewusstsein, diese Einstellung? Und wenn du durch die ganze Bibel gehst, was siehst du? Friede, Harmonie, Genuss, Entspannung? Nein, es ist Krieg nach Krieg nach Krieg. Und es geht hier um den Kampf um Gottes Reich. Wir müssen aufwachen, Geschwister. Zu sehen, dass wir im Krieg sind. In welchem Zustand leben wir heute? Leben wir in einem Zustand der Kampfbereitschaft, gegen den Feind zu kämpfen? Bruder Charles, wie ist es im Krieg? Macht man mal eine Pause vom Krieg? Als du damals im Krieg warst, habt ihr da mal eine Pause gemacht und Urlaub gemacht?
Okay. Ja. Right. You see, even when you have to take a shower, someone's there ready to defend, right? This is the intensity of war.
Selbst wenn jemand duschen geht, ist jemand da, um zu verteidigen. In so einer Intensität herrscht der Krieg. Heute leben wir in demselben Kampf, geistlich. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten, den Fürst der Luft, den Mächten der Finsternis, Dinge, die wir mit unseren Augen gar nicht sehen können. Aber das sind Mächte, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten. Und Gottes Plan ist es, die Erde zurückzuerobern. Er möchte, dass wir Menschen die Erde zurückerobern und das Reich Gottes auf die Erde bringen. Und das wird Satan natürlich nicht erlauben. So, und wenn du jetzt in den Krieg ziehst, was brauchst du? Wen brauchst du vor allem? Du brauchst den Herzog unserer Errettung. Du brauchst den besten General, den es gibt. Den besten Oberkommandeur. Ist es schwierig, den Kampf zu gewinnen, wenn du eine schwache Führung hast? Schwachen General? Ja, sehr schwierig. Aber lob den Herrn, Jesus Christus ist unser General. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren, der große hohe Priester. Er ist mehr als qualifiziert, der beste General zu sein für diesen Krieg. Er hat den Feind überwunden. Er kennt nicht nur seine Strategien, er weiß sogar, wie er den Feind besiegen kann. Wenn wir also in den Krieg ziehen mit dem Herrn, dann müssen wir unsere Augen auf ihn gerichtet lassen. Und zwar nicht nur auf ihn als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sondern auch als ihn auf den Herzog der Errettung. Und er kennt Satans Strategien. Erkennen wir das? Erkennen wir den Feind? Im Krieg musst du schon wissen, wer der Feind ist. Sonst gibt es manchmal sowas wie freundliches Feuer und du tötest deine eigenen Leute. Und es passiert immer mal wieder. Es passiert im Krieg tatsächlich öfters. Wir müssen deshalb erkennen, wer unser wahrer Feind ist. Epheser 6 sagt uns das sehr deutlich, wer unser Feind ist. Nicht Fleisch und Blut. Es ist definitiv nicht Fleisch und Blut. Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis, mit den bösen Geistern in den Himmel. Und wer führt all diese Mächte und Gewalten an? Es ist Satan selbst. Satan ist derjenige, gegen den wir kämpfen. Und deshalb müssen wir heute seine Strategien erkennen. Satan ist der Vater der Lüge, ein Mörderer. Diese zwei Worte, Lügner und Mörderer, sind seine Merkmale. Und wenn ihr euch die Kriege heutzutage anschaut, die vor unseren Augen stattfinden, man sieht all diese Konflikte in der Ukraine, in Russland, im Nahen Osten. Aber es gibt auch auf der Erde eine Art von Krieg, den wir gar nicht so sehr erkennen, zum Beispiel Informationskrieg. Die Lügen und Verführungen, die vor sich gehen. In 2. Thessalonicher 2 steht schon sehr klar, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist Verführung, Lügen. Und das durchsetzt unsere Gesellschaft durch die sozialen Medien, durch die Mainstream-Medien. Eure Kinder werden ständig angegriffen durch die Bildung, das Bildungssystem. Es gibt so viele Dinge, die dieser Vater der Lüge benutzt, um uns alle zu durchdringen. Und wir erkennen es oft nicht. Und vor allem in diesem Land hier in den USA verursacht das viel Zerstörung. Der Vers wurde erwähnt. Kann ein Reich, das in sich entzweit ist, bestehen? Nein. Es wird fallen. Und den Weg, den wir gerade gehen in diesem Land, ist genau der. Es gibt so eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft. Und wie kann ein Land so bestehen? Schaut unsere Situation an, unsere Politiker, die konservativen Politiker, sie kämpfen gegeneinander, anstatt gegen den Feind. Wie ist bei den Christen? Wen bekämpfen die Christen heutzutage? Sie bekämpfen sich gegenseitig. Wer ist der Feind? Wie ist es in unseren Familien? In meinem Eheleben? Gibt es Streit zwischen mir und meiner Frau? Es geht los mit Meinungsverschiedenheiten. Und Satans Strategie besteht darin, das zu nutzen, zwischen dir und deinem Ehepartner einen Keil zu treiben. Und wenn du so einen Zustand in der Ehe hast, kannst du fest gegen den Feind stehen? Nicht wirklich. Überhaupt nicht. Wenn meine Frau und ich eine Meinungsverschiedenheit haben und wir klären das nicht, dann ist es unmöglich für uns, zusammenzustehen, für Zion und gegen den Feind zu kämpfen. Eltern und Kinder, wie sieht es da aus? Wie ist unsere Einstellung, was diese Beziehung betrifft? Wir haben darüber gesprochen, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen. Wenn es jetzt Probleme gibt zwischen Eltern und Kindern und zwischen Geschwistern, also physischen Geschwistern, könnt ihr dann zusammen gegen den Feind stehen? Nein. Lasst uns den Blick darüber nicht verlieren, was der Feind im Sinn hat und was er benutzt. Er wird alles benutzen. Vor allem nutzt er die Schwachheit des Gegenübers aus. Das müssen wir erkennen. Erkennt, wer der Feind ist. Erkennt, wer der wahre Feind ist. Und erkennt auch deine Schwachheit, die er angreift. Das ist das, was wir sehen müssen. So, wir haben diesen Herzog der Rettung, er weiß, wie wir den Feind besiegen. Und deswegen müssen wir auf ihn schauen. In den letzten Versammlungen gab es ein Wort, das für mich wirklich herausstach, und das war das Wort Gehorsam. Gehorsam gegenüber Jesus, unserem König. Jemand sagte das gestern Abend. Die Nummer 1 Voraussetzung, um in der Armee dienen zu können, ist Gehorsam. Du kannst nicht ungehorsam sein. Wenn du ungehorsam bist, wird deine Einheit definitiv nicht gewinnen können. Es braucht sogar absoluten Gehorsam. Es wurde erwähnt, als Saul König war. Wie hat er sein Königtum verloren? Durch teilweisen Gehorsam. Und teilweiser Gehorsam bedeutet Ungehorsam. Und Ungehorsam ist ein nettes Wort für Rebellion.
Right? Rebellion.
Rebellion. Das ist teilweiser Gehorsam. Er hat ein paar Dinge so getan, wie Gott es wollte, aber dann gab es Punkte, wo er es nach seiner Art gemacht hat. Er hatte eine bessere Idee, etwas anders zu machen. Es war immer noch eine gute Sache in seinen Augen, aber es war anders. Und das Ergebnis war Rebellion. 1. Samuel 15, könnt ihr das nachlesen. Er hat ungefähr 80% von dem, was er tun sollte, getan. Aber die 20%, wo er nicht gehorsam war, die haben ihn disqualifiziert, König zu sein. Also dieser Gehorsam unserem Oberkommandeur, Jesus Christus, gegenüber, ist so entscheidend. Von all den Merkmalen, die die Söhne des Reiches haben müssen, ist Gehorsam das Erste. Und die Frage ist, bin ich bereit, trainiert zu werden, gehorsam zu sein? Deswegen gibt es sowas wie eine Grundausbildung im Militär. 5 Wochen, den USA.
Okay,
Sechs Wochen war es damals bei dem Bruder Charles. Fünf, sechs Wochen, um gehorsam zu lernen. Ist das einfach? Nein, aber der Herr kommt bald. Wenn wir Könige und Priester werden möchten, dann müssen wir unbedingt gehorsam lernen. Er ist derjenige, der weiß, wie man den Krieg gewinnen kann. Wir haben nicht nur so einen wunderbaren großen König, wir haben den Herrn als so einen wunderbaren Herzog der Errettung, aber er wird es nicht selbst tun. Er braucht ein Volk. Wenn du im Psalm 110 liest, Psalm 110, es heißt in Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Und der Herr wird es nicht selber machen, denn Vers 3 heißt es, dein Volk wird am Tag deiner Macht voller Willigkeit sein, in der Pracht der Heiligkeit, aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner jungen Mannschaft hervor.
So,
lebt ihr heute in dem Bewusstsein, dass ihr Freiwillige seid in Gottes Armee? 2. Timotheus spricht schon davon, dass wir gute Soldaten Christi Jesu sind. Psalm 110 sagt freiwillig, aber heute, wenn es in den Krieg geht, dann wirst du eingezogen. Wurden wir eingezogen in Gottes himmlische Armee? Er will es nicht selber tun. Er möchte, dass sein Volk aufsteht als Soldaten Christi Jesu, um zusammen mit ihm, dem Herrn, gegen den Feind zu kämpfen. Und er wird dafür sorgen, dass seine Armee die besten Waffen hat. Um einen Krieg zu gewinnen, brauchst du die besten Waffen. Jeder sucht danach, den besten taktischen Vorteil zu haben. Als ich aufgewachsen bin, konnte ich dir von jeder Waffe bei der Luftwaffe die Geschwindigkeit und die Details nennen, weil mich das damals interessiert hat. Aber die Frage ist jetzt, wie benutze ich die Waffen, die Gott uns gegeben hat? Matthäus 16, Vers 19, da sagt er, ich werde euch die Schlüssel zum Reich der Himmel geben. Was immer du auf Erden binden wirst, soll sein, was in den Himmeln gebunden ist. Und was immer du auf Erden lösen wirst, soll sein, was in den Himmeln gelöst ist. Wir haben die Schlüssel zum Reich der Himmel, um zu binden. Erkennst du, dass du die Schlüssel hast? Die Autorität, die Gott uns gegeben hat. Wir vertreten ihn hier auf der Erde, das Reich der Himmel. Und dann in Epheser 6 nochmal. Dort, wenn du da durchgehst, siehst du all die Komponenten der Waffenrüstung Gottes. Kennen wir unsere Waffen? Die Waffenrüstung Gottes, kennen wir die? Nicht nur zum Verteidigen, sondern auch zum Angreifen. Wissen wir, wie man es benutzt? Es ist eine Sache, es zu lernen. Frag deinen Bruder, ob er mal in einem Panzer war. Der Bruder saß schon mal in einem Panzer und hat auch damit gefeuert. Ich sprach mal mit einem älteren Bruder, der auch im Militär war. Und sie haben nur ein Video bekommen und PowerPoint-Folien darüber, wie sie mit den Waffen umgehen müssen. So, wenn ihr den einen Bruder seht, der wirklich im Panzer saß, und der andere, der nur ein Video darüber kennt, wer ist besser vorbereitet? Natürlich der, der im Panzer saß. Ich will nicht mit jemandem kämpfen, der nur das Wissen hat. Wie ist es mit uns heute, wenn es um den geistlichen Kampf geht? Da gibt es auch Training. Du lernst nicht, wie du einen Panzer bedienst, indem du ein Handbuch liest. Du brauchst Training. Sind wir heute trainiert und trainieren wir, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen mit dem Herrn? Hast du auch trainiert mit Gegenfeuer, dass sie auf dich geschossen haben? Im US-Militär machen sie so ein Training, das wirklich zurückgefeuert wird. Die schießen zurück auf dich, halt über deinen Kopf. Aber um dir ein Gefühl zu geben, wie es ist, wenn man auf dich schießt. Habt ihr das Feuerwerk mitbekommen vor einigen Tagen? Und als ich aufgewachsen bin, hat meine Mutter mir gesagt, dieses Geknalle, diese Explosion, die habe ich früher im Zweiten Weltkrieg jeden Abend gehört. So, und heute sind wir in der Mitte eines echten, realen Krieges. Sind wir vorbereitet? Sind wir vorbereitet zu kämpfen? Um die Erde für den Herrn zurückzuerobern. Ich sage nicht, dass wir jetzt lernen müssen, mit echten Waffen zu kämpfen. Nein, das meine ich nicht.
Aber wir müssen wissen und wir müssen den Herrn erleben, den Herrn in den Kampf zu folgen.
Aber wir müssen bereit sein, dem Herrn zu folgen, diesem geistlichen Kampf. Und wenn wir nicht mit dem Herrn zusammen kämpfen und dieses Mindset nicht haben, dass wir im Krieg sind, dann fehlt uns da was.
Es war sehr energisierend, zu beten in dieser Weise.
Eine Waffe, die hier erwähnt wird, ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Epheser 6, Vers 18. Durch alles Gebet und Bitten, indem ihr alle Zeit im Geist betet und hierzu wacht mit aller Beharrlichkeit und mit Bitten für alle Heiligen.
If I were just to have verse 18 without the context of warfare,
wenn ich Vers 18 nicht im Kontext des Krieges lesen würde, dann würde ich nur beten, wenn ich dran denke. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass wir in einem Kampf sind, dann bin ich vielmehr jemand, der immer auf der Hut ist und betet für die Heiligen. Und vor allem nicht nur mit unseren eigenen Worten beten, sondern mit dem Wort Gottes. Also wir lernen es zu benutzen. Paulus hat Timotheus gesagt, er soll das Wort der Wahrheit gerade schneiden. Mit dem Wort zu beten ist der effektivste Weg, gegen den Feind zu kämpfen. Wenn wir so beten, dann stärkt uns der Herr von innen. Wenn wir das Wort essen, gibt es Kraft. Es gibt Kraft in dem Wort, um den Feind zu schlagen. Ich erinnere mich, als wir dieses tägliche Gebet angefangen haben unter den Brüdern, und wir sind durch diese Verse in den sogenannten kleinen Propheten gegangen, Nahum, Habakkuk, Zephania. Habt ihr jemals mit diesen Versen gebetet? Die ersten Male, wo ich damit gebetet habe, dachte ich, oh, das ist schwierig, das ist ja alles negativ. Aber dann wurde ich daran erinnert, die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Das Positive wie das Negative. Es ist das Wort Gottes. Es ist das Schwert des Geistes. Es war schwierig am Anfang, aber wenn du mal dieses Denken vergisst, da, das ist negativ, und du suchst wirklich den Herrn im Wort, dann bekommst du so viel Leben und Kraft dadurch, um den Feind zu schlagen. Nichts ist besser, als mit dem Wort Gottes zu beten. Dieser Weise zu beten, zu trainieren, den Feind zu besiegen und unter unsere Füße zu bekommen. Das ist das, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns die beste Ausrüstung gegeben. Sind wir vorbereitet, um ihm zu folgen, dem Herzog unserer Errettung? Und was noch beeindruckender ist, ist, dass Gott schon der Sieger ist. Wir kennen schon das Ergebnis des Kriegers. Das Tier, der falsche Prophet, werden in den Feuersee geworfen. Satan wird eines Tages auch im Feuersee landen. Sogar Tod und Hades werden in den Feuersee geworfen. Wir kennen schon das Ergebnis dieses Kriegsplanes. Die Frage ist, werden wir aufstehen als die Soldaten Christi Jesu, um eins zu sein mit unserem Herzog der Errettung, um zu beten und zu kämpfen, um Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Möge der Herr uns aufwecken, um wirklich zu sehen, dass wir im Krieg sind. Nicht um entmutigt zu sein, nicht enttäuscht zu sein, sondern eins mit ihm zu sein, mit ihm zusammenzuarbeiten, mit ihm zu beten. Dann ist es am Ende auch der Herr, der den Sieg erringt. In Offenbarung, in Armageddon, aus seinem Mund kommt das Schwert. Der Herr besiegt den Feind. So hat der Herr auch damals den Feind überwunden, durch das Wort. Wie ist es also für uns heute? Auf diese Weise, es ist durch sein Wort. Daher lobt den Herrn für seine himmlische Armee. Wir sind alle eingezogen. Wir sind alle Soldaten Christi Jesu. Und mögen wir alle eins sein mit dem Herzog unserer Errettung, ihm zu folgen in den Krieg, um diese Erde zurückzugewinnen. Wir haben keine Panzer. Es gibt keine geistlichen Panzer. Es gibt keine geistlichen Bomben. Wir kämpfen einen anderen Kampf heute. Und wir wissen, dass es einen Feind gibt, und der Feind ist ein sehr listiger Feind. Satan kam nicht mit irgendwelchen Kampfjets. Er kam als eine kleine Schlange. Du hörst gar nichts. Wenn der Feind kommt, hörst du nicht das Brüllen. Du hörst keinen Knall. Kommt die Schlange mit einer großen Explosion? Er schlich einfach rein. Er kam in einer sehr listigen Weise rein. Hat der Feind, kam er so, dass er Eva verschreckt hat und sie weggelaufen ist? Dann wäre Eva weggelaufen. Und es gäbe keine Chance für den Feind, Eva zu verführen. Ja, es gibt einen Krieg. Aber es ist nicht so eine Art von Krieg, wie wir denken. Wir kämpfen gegen etwas, das wir nicht mal sehen. Wir kämpfen gegen jemanden, der sehr listig ist. Du kämpfst sogar gegen den Feind, der in deinem Fleische wohnt. Er ist nicht sehr weit weg von dir. Er ist mitten in dir. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass das Reich in uns ist, inwendig in uns. Alle denken, sie gehen in den Himmel, aber das Reich der Himmel ist in uns. Es gibt diesen Vers, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Du kannst es nicht mit deinen Augen sehen. Wo ist der Feind? Wo genau ist das Reich Gottes in dir? Es ist in deinem Geist. Ich bin froh, dass ihr das wisst. Wo ist die Schlange in dir? Ist er so weit weg? So ein brüllender Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann? Ja, er ist wie ein brüllender Löwe. Aber er wohnt in dir als die Sünde. Paulus sagt, Sünde wohnt in mir. Deshalb bin nicht ich, der es tut, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist da, wo der Feind sich versteckt. Oft suchst du nach dem Feind außerhalb von dir, aber du hast nicht erkannt, wie nah der Feind dir ist. Sünde wohnt in dir. Sünde ist nicht nur etwas, das du tust. In Römer 7 ist Sünde die Personifikation des Teufels. Wenn du das nicht erkennst, dann wird es schwierig für dich zu kämpfen. Kannst du gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen? Kannst du ihn mit Kung Fu besiegen, wenn du ihn nicht siehst? Wie kannst du einen Feind schlagen, den du nicht siehst? Das ist die Schwierigkeit hier. Wir sind das Objekt seiner Angriffe. Du und ich. Wir sind die Objekte seiner Angriffe. Aber die Angriffe sind sehr unscheinbar. Und wir sind gleichzeitig auch die Objekte von Gott. Er versucht uns zu gewinnen für seinen Plan. Deshalb ist es schwierig, diesen Kampf zu beschreiben. Denn es ist in uns. In Galater 5 heißt es, Fleisch kämpft gegen den Geist. Und Geist gegen Fleisch. Damit du am Ende nicht weißt, was du tust. Wie in Römer 8 oder die Römer 7. Ja, Römer 7. Die Dinge, die ich tun will und wo ich auch weiß, die sollte ich tun, die tue ich nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu, denn etwas in mir widersteht dem. Und die sündhaften Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. Das ist, wo der Krieg ist. Und wenn du das nicht erkennst, dann denkst du, der Krieg kommt von irgendwoher. Dann wirfst du die Schuld auf die Umstände, auf die Situation, auf den Einfluss von außen. Das ist ein sehr spezieller Kampf. Und Paulus hat das erkannt und entdeckt. Wer wird mich erretten? Von den Panzern? Nein. Nicht von äußeren Angriffen. Der Feind ist innen. Von Sünde und Tod im Leib, im Fleisch. Wir alle müssen das erkennen. Also ist der einzige Weg, diesen Kampf zu gewinnen, ist nicht in einer äußeren Weise zu kämpfen, sondern Gott zu nahen. Du musst zu ihm kommen und ihn kennen. Er ist der Einzige, der Satan überwunden hat. Hast du schon mal versucht, den Feind zu überwinden? Als der Herr auf die Erde gekommen ist, als ein Mensch, ist er gekommen, um uns als ein Mensch zu retten. Das ist ein Geheimnis. Warum wurde Gott ein Mensch? Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Wenn er Satan als Gott überwindet, dann wird Satan sagen, natürlich, du bist Gott, ich habe keine Chance. Aber gegen unseren Bruder Simon hier, da habe ich eine Chance. Ich kann gegen den Menschen gewinnen. Dann sagt der Herr, okay, dann werde ich ein Mensch. Und dann werde ich dich besiegen, nicht als Gott, sondern als ein Mensch. Deshalb wurde es vor kurzem erwähnt, die erste Versuchung, als Jesus 40 Tage gefastet hatte. Was glaubst du, was das Erste ist, woran du denkst, wenn du 40 Tage gefastet hast?
German Sausage.
Deutsche Wurst.
Because our brother is German.
Weil unser Bruder Deutsch ist, sage ich das.
Fried Chicken.
Gebratenes right. Huhn.
Wouldn't you think? Okay, not 40 days, just 40 hours. How about
that? Nicht mal 40 Tage, nur 40 Stunden.
The first thing that comes into your mind.
Das Erste, woran du denkst, ist dein Magen.
So Satan tempted Jesus.
Also hat Satan Jesus versucht mit Essen. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diesen Stein in Brot. Und denkst du, der Magen in unserem Herrn knurrt nicht nach so einer langen Zeit des Fastens? Aber was war die Antwort des Herrn? Die List des Satans war hier, ihn zu versuchen, um ihm dann zu zeigen, guck mal, du bist gar kein Mensch, du bist Gott. Wenn der Herr nicht geübt ist und nicht durchblickt, dann wird er sagen, okay, Hühnersuppe. Oder ein Brot, ja. Und der Herr macht aus dem Stein Brot. Dann wird Satan sagen, jetzt habe ich dich. Du bist kein Mensch. Du bist ein Gott. Natürlich kannst du mich besiegen, weil du Gott bist. Aber der Herr sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern durch jedes Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Isst du alle Zeit diese himmlische Speise? Oder lebst du durch Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Du hältst lange aus, ohne die Bibel zu lesen, Aber du kannst nicht leben, ohne Frühstück zu essen. Was isst du als erstes morgens? Deutsche Wurst.
Käse.
Eier. Und all das. Der Herr sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn du das Wort Gottes nicht isst, wenn du keine Person bist, die das Wort Gottes isst, wie kannst du dann den Kampf kämpfen? Kannst du ohne Speise einen Kampf kämpfen? Das Wichtigste im Kampf sind nicht die Bomben. Die Kugeln, sondern die Logistik, die Versorgung mit Essen auch. Ja, wenn eine Armee nicht mehr Essen bekommt, dann ist vorbei. Deswegen ist die Versorgung der Armee im Krieg so wichtig. Deswegen wird der Feind immer versuchen, diese Versorgung mit Speise zu zerstören. Und der Herr wusste das. Und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wenn du dieses lebendige Brot vom Himmel nicht isst, und der Herr hat gesagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, und jeder, der durch mich isst, wird auch durch mich leben. Und wenn du und ich den Herrn nicht essen, wie können wir den geistlichen Kampf kämpfen? Du kannst nicht kämpfen mit einem leeren Magen. Du hast vielleicht einen großen Panzer. Und du wirst aber nicht mal reinklettern können, weil du so schwach bist, wenn du nichts zu essen hast. Du kannst den Panzer nicht mal laden mit Munition. Deshalb ist das Wort Gottes. Verbring Zeit mit dem Herrn. Wenn du das nicht tust, wirst du den geistlichen Kampf niemals gewinnen. Denn der Einzige, der diesen Kampf gewinnen kann, ist unser Herr Jesus Christus. Als Satan mit der Welt kam und all ihrer Herrlichkeit, er sagt, ich gebe dir das alles, mach dich zum Milliardär. Dann wirst du sagen, lass mich drüber nachdenken. Wenn du drüber nachdenkst, dann hast du schon den Krieg verloren. Und daran erkennt ihr, unsere Beziehung mit Gott ist das Wichtigste. Es geht nicht um dein Wissen, sondern um deine Beziehung mit dem Herrn. Zeit mit ihm im Wort zu verbringen. Wenn du den Herrn liebst, dann liebst du auch das Wort. Wenn du deine Frau liebst, dann sprichst du auch mit ihr. Wenn du ärgerlich mit ihr bist, dann sprichst du auch nicht zu ihr. Stimmt's, Timo? Wenn du den Herrn also liebst, dann liebst du es auch, zum Wort zu kommen. Ich schätze es, wo Johannes sagt, im 1. Johannesbrief, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wie? Durch das Wort des Lebens. Deshalb heißt es, im Anfang war das Wort. Das Wort des Lebens, das von Anfang an war. Und dieses Leben wurde in unserem Herrn manifestiert. Wenn du den Kampf kämpfen willst, dann iss das Wort. Habe eine enge Gemeinschaft mit dem Herrn und dann lebst du durch Christus. Dann hat der Feind keine Chance. Lob den Herrn. Lerne das. Deshalb sagt Paulus in Römer 8, Gott macht uns zu mehr als Überwindern.
concern. Everybody's quiet all of a sudden. If we are a person living Christ, this is why Paul says, for me to live is Christ.
Deswegen sagt so Paulus, zu leben ist für mich Christus.
Especially one that is inside us. No wonder Paul encouraged all of us.
Deshalb hat Paulus uns alle ermutigt, wandelt durch den Geist.
Then you will be victorious.
Dann werdet ihr siegreich sein. 2. Korinther 2.
The Lord who always lead us in victory.
Der Herr, der uns alle Zeit im Triumphzug einherführt, in dem Christus. Manchmal oder alle Zeit. Das zeigt, dass es möglich ist. Und es gibt nur einen Weg, wie es möglich ist. Wenn wir Christus leben, dann gibt es Kraft in unserem inneren Menschen. Dann ist der geistliche Kampf schon gewonnen. Lob den Herrn. Jetzt sind wir, glaube ich, alle hungrig. Jetzt könnt ihr euch um euren Magen kümmern. Lob den Herrn.